Oh, preis dem Herrn. Hat irgendjemand diese Woche was Besonderes mit dem Herrn erlebt, was du gerne loswerden möchtest?
Bei uns im Dorf hat ein Mann gelebt, der war jetzt 80 Jahre alt, den hat vor 2 Wochen der Schlag getroffen und sehr schwer. Und ich hatte zu dem Mann eine relativ oberflächliche Beziehung, so Hallo und mal ein kurzes Reden übers Wetter. Und er war aber mit der Familie meines Mannes ein bisschen näher befreundet, dadurch, dass er auch kriegsverwundet war, wie mein Schwiegervater. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich muss ihn im Krankenhaus besuchen. Und das war am Donnerstag vor 2 Wochen. Und am Sonntag haben wir dann der Hans und ich ihn besucht. Er konnte nicht mehr reden, nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Seine rechte Seite war gelähmt. Also es ging gar nichts mehr. Und es war wirklich ein Bild des Jammers anzusehen. Und ich habe genau gewusst, ich muss diesem Mann sagen, dass er nicht weiter fallen kann als in die Hände Gottes. Und dass er aber auch eher noch Ja dazu sagen muss, obwohl er ja nicht mehr reden konnte. Aber das ist ja immer eine ganz tolle Sache, dass Gott, auch wenn man nicht mehr reden kann, auch diese Dinge praktisch erledigt. Und ich habe ihm dann versprochen, ich besuche ihn nochmal. Und wir sind dann aber am Anfang von den Pfingstferien 3 Tage weggefahren. Und dann war ich ganz unruhig und habe gesagt, Hans, wir müssen jetzt, bevor wir wegfahren, nochmal zum Krankenhaus. Ja, was willst du denn da? Sag ich, ja, ich habe versprochen, nochmal wiederzukommen und ich weiß nicht, wie lange dieser Mann noch leben wird. Und dann bin ich nochmal wiedergekommen und bin alleine dann rein, weil der Jakob und David auch mit dabei waren und es war mir einfach zu unruhig dann. Und dann lag er da drin, hat geschlafen, war überall festgeschnallt, weil er ständig versucht hat, sich die Infusionsnadel rauszuziehen und so. Und es war wirklich ja traurig mit anzusehen, aber ich war irgendwie traurig und trotzdem ganz ruhig. Und kurz darauf ist sein Sohn gekommen mit der Frau und er ist dann wach geworden und der Sohn hat ihm dann auch das also das Ding abgemacht, damit er sich bewegen konnte. Und dann hat er mich so ganz fest am Arm genommen und so ganz fest zu sich gezogen und es war für mich einfach total gut zu wissen, er hat verstanden, was ich gemeint habe, er hat mich angelacht und ich bin dann gegangen, habe ihn nochmal gestreichelt und er ist eine Woche später gestorben. Und gestern war Beerdigung und die Schwiegertochter habe ich dann auf dem Weg zum Grab getroffen und sie hat gesagt, sie hat nie gewusst, dass zwischen ihrem Schwiegervater und mir so eine herzliche Verbindung bestand. Und ich konnte eigentlich nur sagen, es war nie so besonders irgendwas, dass wir etwas miteinander unternommen hätten oder besondere Gespräche geführt hätten, aber es war einfach jetzt ganz mir ganz bewusst und ganz klar, dass ich da hingehen muss und dass ich ihm das sagen muss. Und sie hat sich einfach riesig darüber gefreut, sie konnte es auch nicht ausdrücken, aber in mir war bei dieser Beerdigung natürlich auch Trauer, aber es war Friede. Und ich weiß, er ist bei Gott und das tut einfach gut.
Ich bin dabei, in diesem Jahr wieder die Bibel durchzulesen. Und ich habe mir es vorgenommen, das wie einen Roman zu lesen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe Leute immer wieder, die nehmen solche dicke Brocken, ja, solche Dinge, und die zerhauen die Dinge, die haben die durch in 3 Tagen. Die schlafen nicht, die essen nicht, die denken nicht, sie lesen nur. Und die haben die dicken Romane durch, die verschlingen die Dinge, bis es gar nicht mehr geht. Du meinst, irgendwas ist ein bisschen krank daran, ne? Die leben in einer Welt. Und ich habe mir vorgenommen, Herr, ich brauche Nahrung. Ich brauche Nahrung. Und so habe ich mir vorgenommen, das noch einmal einfach durchzulesen. Ich bin jetzt Prediger durch. Und ich bin erstaunt, wie die Bibel ist. Die Bibel scheut sich nicht, menschliche Schwäche zu zeigen. Es scheut sich nicht, die dunkle Seiten des Lebens zu zeigen und darzustellen. Salomo, jetzt überlege, was Salomo ist, wer er war, der Sohn Davids. Derjenige, der den Tempel gebaut hat, derjenige, der gebetet hat, Herr, hat jemand ein Gewehr oder so? Nee. Wir sind Tierfreunde. Es passt schon. Der ist derjenige, als Salomo den Thron erstieg und den Tempel eingeweiht hat, dann hatte er eine ganz, ganz interessante Gebet. Er sagte, Herr, ich bin nur ein Kind. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich dein Volk regieren soll. Ich kenne mich da nicht aus. Ich brauche dringend deine Hilfe. Gib mir bitte Weisheit, um dein Volk zu regieren. Der hat nicht gebetet um Reichtümer oder um den Tod seiner Feinde oder irgend sowas, sondern er hat nur darum gebeten, dass er die Weisheit bekäme von Gott, um diese Gottesvolk zu regieren. Und das hat Gott so gut gefallen. Er sagt, Salomo, Mensch, du bist wirklich ein Mann nach meinem Herzen, ein Mann nach deinem Vaters Herzen, den David. Und ich gebe dir nicht nur das, was du mich erbitten hast, sondern ich gebe dir alles andere auch. Und jetzt in Prediger hört man, wie ist Salomo mit seiner ganzen Weisheit umgegangen? Der war so weise, der hat alles erkannt, der hat so viele Sprüche geschrieben, der kannte sich aus in Bezug auf alles auf dieser Welt, Metallurgie, Landwirtschaft, Tierpflege, Pflanzenkunde, der kannte sich aus mit allen diesen Dingen, der wurde Weisheit gegeben von Gott, mehr als jeder andere Mensch dieser Erde. Es gab niemand zuvor so weise und es gab niemanden nachher so weise wie der Salomo. Und hier ein Prediger, der hat gesagt, ich habe mich vorgenommen, alles zu erkunden. Sogar Torheit hat er erkundet. Er hat sich nichts verboten und nicht verbieten lassen. Er hat alles, er hat gesagt, jetzt will ich mal schauen, wie ist es mit blinde, verrückte Vergnügen. Aber sagt er, immer noch, meine Weisheit habe ich immer noch, aber ich habe gemeint, ich gehe jetzt in der Richtung ganz, hundertprozentig und schau mal, was dahinter steckt. Er hat 700 Frauen und wie viele Frauen? 300 Frauen, 700 Konkubinen, der hat alles getan, was er nicht hätte tun sollen. Er hat alles erkundet und er hat auch Weisheit erkundet. Er hat Zurückhaltung erkundet. Er hat Gerechtigkeit erkundet, wie auch Dummheit. All das hat er erkundet. Und letztendlich die Gesamtsumme menschlicher Weisheit, der Gesamtsumme aller Philosophie, alle Wissenschaft war, es ist alles bedeutungslos. Bedeutungslos. Man jagt der Wind nach. Es ist nix. Es hat keine Bedeutung. Alles, was ich auf diese Erde zusammenkratzen kann, alles, was ich tun kann, wer weiß, wer das hat, nachdem ich tot bin. Er hat alles erkundigt und nix gefunden. Und ich dachte, naja, so fühle ich mich auch manchmal. Und dann habe ich einfach in den Neuen Testament schauen müssen. Menschlich gesehen, auf menschlicher Ebene ist alles, was wir tun, letztendlich bedeutungslos, wenn man das anbetracht, die Ewigkeit sieht. Auf menschlicher Ebene, auf fleischlicher Ebene ist alles bedeutungslos. Er sagt, das Beste, was ein Mensch tun kann, ist sich freuen an seine Arbeit, die er hat. Er soll sich freuen an sein Leben. Er soll Gott fürchten und er soll sich einfach freuen an dem, was Gott ihm gibt, zu genießen. Also es menschlich gesehen ist es ganz richtig, dass du dein Leben in vollen Zügen genießt. Denn das ist Gottes Gnade an dir. Das ist Gottes Geschenk an dir. Er schenkt dir das Leben. Er schenkt dir das, was du zu essen hast, was du anzuziehen hast. Er schenkt dir deine Arbeit. Er schenkt dir Freunde. Er schenkt dir Möglichkeiten, dich einfach dein Leben zu genießen. Also tu es doch. Tu es doch. Wir haben als diejenigen, die Jesus aufgenommen haben, noch dazu eine ganz andere Dimension. Wir haben ein Vorrecht, die wir so wenig wahrnehmen, es ist manchmal schade. Ich meine, wir müssen uns doch bewusst sein, wie gut es uns geht. Nicht nur haben wir diese menschliche Ebene, all das, was Gott dir gibt, sondern wir haben auch Ebene des Geistes. Wir haben diese Ebene der Wiedergeburt, wo das Alte vergangen ist und alles neu geworden ist. Wir haben diesen wunderbaren Aspekt in unserem Dasein, dass wir jetzt ewige Wesen sind. Jetzt ist nichts bedeutungslos. Jetzt ist alles, was wir tun, voller Bedeutung, voller Sinn und Zweck. Alles, der dient zu einer Erfüllung eines Plans, wo wir wissen, dass Gott schon von Anfang an geplant hat. Jetzt ist es eine ganz neue Geschichte. Jetzt sind wir neu geworden. Wir sind in eine neue Rasse eingetreten. Denn Jesus ist der Erste von vielen Geschwistern. Der Erste von der Wiedergeborenen von den Toten. Der Erste, der voranschreitet. Aber der Erste von vielen, die ihm nachkommen. Und wir sind von denen, die ihm nachkommen. Wir gehören zu seinem Leib. Wir sind die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Unser Leben ist nicht mehr bedeutungslos. Es ist nicht nutzlos. Es ist nicht nur ein Jagen nach dem Wind. Sondern jetzt hat alles, was wir tun, einen Inhalt. Alles, was wir tun, hat einen tieferen Sinn. Halleluja! Alles, was du tust, auch wenn du dein Leben einfach genießt, wenn du gute Zeiten hast oder schlechte Zeiten durchmachen musst, egal was geschieht in deinem Leben, es hat alles einen tieferen Sinn. Es ist alles ein Teil der Plan Gottes. Der arme Salomo, der hat gesagt, Mensch, ich habe alles gesehen. Ich habe, wie die Gerechten gelitten haben. Ich habe gesehen, wie die Bösen, wie es denen gut ging. Ich habe alles gesehen. Und das Ende von allem ist das Gleiche, die sterben alle. Der sagt an einer Stelle, besser ein lebendiger Hund zu sein, als eine tote Löwe. Was ist der Sinn des Ganzen? Das ist so viel, manchmal so viel Hoffnungslosigkeit. Manchmal muss ich sagen, hallo Salomo, wo kommt das ganze Quatsch her, was du da redest? Wie kannst du sowas sagen? Mit allem, was du bekommen hast von Gott, wie kannst du sowas sagen? Aber er hat es erkundet auf fleischlicher Ebene. Und auf fleischlicher Ebene ist er zu diesem Fazit gekommen. Aber wir kennen den Herrn. Ich möchte gerne, dass wir Johannes 14 aufschlagen miteinander. Am liebsten würde ich gleich 14, 15, 16 und 17 in einem Tour durchgehen und durchlesen. Weil das sind die letzten Worte Jesu, bevor er am Kreuz ging. Das waren das, was er seinen Jüngern gegeben hat als Erbgut praktisch. Das Fazit seines Lebens, das alles, was er jetzt denen zu sagen hatte, so zusammengepackt, so konzentriert, wie er es nur konnte. Und er fängt damit an und sagt in 14,1, eure Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meinem Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wieder kommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Also, das Erste, was er sagt, ist, Leute, es gibt viel, viel mehr als das, was ihr hier heute seht. Es gibt viel, viel mehr. Ich gehe und bereite euch eine Wohnung. Ich gehe und bereite die Stätte vor und ich werde euch zu mir nehmen und wir werden dort zusammen sein in alle Ewigkeit. Das, was ihr durchmacht, lasst euch nicht erschrecken, eure Herz erschrecke nicht. Seid getrost. Und das sagt er, wohlgemerkt, gerade vor er ans Kreuz ging. Er wusste, was ihm vorstand. Er wusste, dass er gefoltert wurde, dass er leiden musste, dass seinen Jüngern aus dem Häuschen fallen werden, dass die überhaupt keinen blassen Schimmer haben würden, was da läuft. Er wusste, dass er verleugnet werden würde. Er wusste das alles. Er kannte die ganzen Missverständnisse, er kannte die ganzen Verwirrungen, die sie durchmachen müssten. Hat er alles vor Augen gehabt. Und dort sagt er, seid getrost, erschreckt nicht, lasst euer Herz nicht erschrecken. Glaubt an Gott und glaube an mir. Glaube, denn ich gehe euch voraus und bereite die Stätte. Halleluja! Diese ewige Hoffnung ist unsere einzige Hoffnung. Das ist das Einzige, was wirklich trägt. Denn wenn wir am Ende des Tages nur mit unserem Fleisch dieses Leben erkennen, dann werden wir sagen müssen, was soll's? Alles bedeutungslos. Ich bin jetzt weg, die nächste Generation ist da. Das ist wunderbare Evolutionstheologie. Wunderbar, naja, wir sind nur ein Unfall der Natur. Unser ganzer Zweck ist einfach die Propagation oder die Vermehrung der menschlichen Rasse. Wir müssen nur schauen, dass wir ein paar Kinder in die Welt setzen und dann werden wir vorbei sein, wir werden zu Staub und dann müssen sie schauen, wie sie weiterkommen. Wir nutzen, was wir können von dieser Erde, wir quetschen es so aus und naja, wenn es da für denen nichts übrig bleibt, dann ist es nicht, auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben unser Spaß. Das klingt schrecklich. Aber im Grunde genommen ist das, wie die Welt denkt. Das ist alles, was sie haben. Die meinen es gut und so weiter. Manche meinen es gut, manche nicht so. Aber das ist alles, was man hat. Wenn man Jesus nicht hat. Aber mit Jesus ist es plötzlich eine ganz, ganz offene Weite. Mit Jesus ist es plötzlich eine Sache, der mein Leben kann mich mit Freuden erfüllen jeden Tag. Ich kann mich freuen in guten Zeiten und schlechten Zeiten. Versteht ihr? Ich kann mich freuen, weil ich weiß, der ist mir vorangegangen und er bereitet mir eine Stätte, eine Wohnung vor. Und ich werde mit ihm sein. Ich werde ewig mit ihm sein. Halleluja. Der Thomas hat das nicht verstanden. Der spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir denn den Weg wissen? Und Jesus spricht dann zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Diese Kapitel sind so volle solche Dinge, wo Jesus Wahrheiten sagt, wo die Jünger einfach wusch, überhaupt keinen blassen Schimmer hatten. Die konnten es nicht begreifen. Die konnten es da noch nicht begreifen. Und Jesus wusste, dass sie es nicht begreifen können. Aber er hat ihnen diese Wahrheit, diese Nuggets, diese Juwelen, diese Schätze gegeben. Denn er hat gewusst, Jesus hat gewusst, nachher kommt der Heilige Geist. Und nachher, wenn er kommt, er ist der Geist der Wahrheit und er wird euch führen in der Wahrheit. Er wird von meinen nehmen und es euch offenbaren. Er wird alles in Erinnerung bringen, was ich euch sage. Er hat das gewusst. Und so legte er diese geistliche Bomben und die flippten aus. Erstmal der Thomas, ja, wie können wir den Weg kennen? Jesus sagt, ich bin der Weg. Habt ihr mich erkannt? So habt ihr den Vater erkannt. Habt ihr mich gesehen? So habt ihr den Vater gesehen. Und dann kommt der Philippus. Herr, zeige uns den Vater. Und es genügt uns. Jesus, hello. Habe ich euch nicht gerade was gesagt? Was habe ich gesagt? Philippus, was habe ich dir gesagt? Komm, gib's mir wieder. Was habe ich gesagt? Ja, wenn ich dich sehe, dann sehe ich den Vater. Wenn ich dich erkenne, dann erkenne ich den Vater. Hat er verstanden? Nein. Hast du verstanden? Kämpfen wir immer noch mit Ablehnungen, Gedanken? Kämpfen wir immer noch mit Unsicherheiten? Kämpfen wir immer noch mit diesen Fallen in unserem Leben, wo unser Fleisch uns einfängt? Kämpfen wir immer noch? Haben wir es verstanden, wenn Jesus sagt, ich gehe und bereite euch eine Stätte? Lasst euer Herz nicht erschrecken. Haben wir es verstanden? Ich meine, wir lächeln ein bisschen, wenn wir die Jüngern sagen, hey Philippus, wo bist du denn? Du bist ja vor ihm. Du siehst ihm in die Augen. Wo sind deine Ohren? Aber die Frage gilt uns auch. Verstehen wir? Haben wir das wirklich inne? Es ist an unser Herz geschrieben. Diese Wahrheiten sind auf deinen Herz geschrieben. Wo lebst du denn? Lebst du mit Salomo oder lebst du mit Jesus? Verstehst du? Wo lebst du? Hörst du, was der Vater dir sagt? Hast du den Vater erkannt? Siehst du sein Herz für dich? Erkennst du, wie sehr er dich liebt und wie sehr er dich annimmt, genauso wie du bist? Und Philippus, ja, Herr, zeig uns dem Vater und es genügt uns. Und Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wie lange muss ich bei dir sein? Es waren gut 3 Jahre. Wie lange muss ich bei dir sein, bevor du mich erkennst? Wer mich sieht, wiederholt er sich. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeig uns den Vater. Hast du nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Und wenn das für euch nicht möglich ist, dann glaubt mir doch um der Werke willen. Wenn es euch nicht möglich ist, mich zu erkennen, dann mindestens schau auf das, was ich tue. Wenn es euch nicht möglich ist, aus der Tiefe zu erkennen, dann akzeptiere mindestens das, was ich tue. Da siehst du wieder das Menschliche auf der einen Seite, das Fleischliche, das, was die Augen sehen, die Ohren hören, der Nase riecht und was man schmecken kann, was man antasten kann, das Wissenschaftliche, das Fleischliche. Alles, was ich sehe, das akzeptiere ich. Was ich nicht sehe, akzeptiere ich nicht. Beweis es mir, dann glaube ich das. Und der Herr sagt, gesegnet ist der, der glaubt, auch wenn er es nicht gesehen hatte. Der Jesus spricht seinen Jüngern an auf eine Ebene des Glaubens, obwohl sie eigentlich noch nicht in der Lage sind, zu diesem Zeitpunkt das aufzufassen. Genauso mit der Feigenbaum. Es war nicht der Zeit für Feigen. Und dann ging er zu dem Baum und erwartete Frucht. Wenn das so ist, wenn Jesus das tut, dann ist das, um uns irgendetwas zu zeigen. Und ich denke, hier sehe ich eine ganz klare Aussage des Herrn. Er sagt, ich weiß, dass ihr es könnt. Ich weiß, dass ihr es könnt. Petrus hat es vorgezeigt, indem er aus dem Boot stieg. Ich weiß, dass ihr es könnt. Jesus hat es gesagt, als er die Jünger gesagt hat, warum habt ihr mir aufgeweckt? Warum habt ihr den Sturm nicht selber gestillt? Ihr kennt die Geschichte, oder? Der hat erwartet von seinen Jüngern Sachen, die logischerweise er gar nicht hätte erwarten können. Aber es wäre ihnen möglich gewesen, hätten sie diesen Glaubenssprung gemacht. Genauso ist es uns heute. Wie viel mehr müsste der Herr von uns erwarten können, diesen Glaubenssprünge? Wir sind mit seinem Geist erfüllt. Wir sind wiedergeboren. Wir haben alles in ihm. Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in Christus Jesus. Uns fehlt nichts. Uns mangelt nichts in Bezug auf Glauben, in Bezug auf göttliche Segnung, in Bezug auf die Fähigkeiten, die wir brauchen, im Glauben zu wandeln. Uns fehlt nichts. In Jesus ist alles möglich. Amen. Und so kann Gott von uns erwarten, müsste er von uns erwarten können, dass wir ihn erkennen, dass wir unser Vater im Himmel erkennen, weil wir ihn kennen. Er müsste von uns erwarten können, dass Frucht da ist, auch wenn es nicht Zeit für die Feigen ist. Wie kann das möglich sein? Weil er uns erwählt hat. 14, 15, 16, 17, Johannes. Lies es doch. 16, wo er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr Frucht trägt und eure Frucht bleibe. Halleluja. Er hat das getan, er hat es erwählt und so ist die Frucht da, auch wenn es nicht sichtbar ist. Denn Glaube ist die Zuversicht dessen, was wir nicht sehen. Amen. Es ist alles, was ist das für einen Sprung? Das ist einen Sprung aus meinem Intellekt heraus in den Glauben hinein. Zu sagen, Herr, du sagst es, es muss stimmen. Ich nehme es an, weil du es sagst. Das ist ein Glaubenssprung, der nicht logisch erscheint. Aber Jesus zeigte uns immer wieder, dass er diese Erwartung hat an uns und auch an seine Jüngern damals, bevor sie seinen Heiligen Geist empfangen haben, Glaubenssprünge zu machen, die nicht menschlich verständlich waren. Und heute sind sie genauso wenig menschlich verständlich. Aber das Menschliche endet mit, es ist alles bedeutungslos. Das Göttliche fängt an damit, es ist alles möglich und alles Teil meines Planes. Es hat alles einen Sinn und Zweck, der viel weiter ist und herrlicher ist, als du es dir überhaupt vorstellen könntest. Denn kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört. Es ist nie in den menschlichen Sinne gekommen, was ich für wunderbare Sachen geplant habe für die, die ich liebe. Halleluja. Das ist so ermutigend, das ist so auferbauend. Wir fangen damit an, es ist alles möglich, es hat alles einen Sinn, es hat alles einen tieferen Zweck und es wird alles dazu dienen, dass Gottes Plan in mir und durch mich erfüllt wird. So glaubt mir doch um die Werke willen. Und jetzt kommt noch ein Knüller, es sind so viele Knüller in diese Verse, in diesem Kapitel. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, was macht er? Er wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr mir bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und dann die Wiederholung. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Nichts ist unmöglich. Was für ein Kontrast, wenn du den Prediger liest. Ich habe mich ein bisschen durchkauen müssen, muss ich sagen. Weil es ist manchmal ziemlich deprimierend, was der Salomo da für eine Fazit zieht aus seinen ganzen Bemühungen, der Arme. Es ist alles umsonst, alles ein Jagd nach dem Wind. Alles bedeutungslos. Ach, ich bin so glücklich, dass ich Jesus kenne. Was für einen Kontrast, wenn Jesus uns sagt, du kennst den Vater, ich sage dir, die Werke, die ich getan habe, werdet ihr auch tun und größere, denn ich gehe zum Vater. Ich sage dir, dein Herz soll nicht versagt sein, nicht entmutigt sein, weil ich gehe euch voraus. Ich bereite euch eine Stelle. Wart nur, haltet durch, seid froh in Bedrängnis, haltet an im Gebet, seid stark, seid unversagt Bleib in meinem Wort, bleib in mir und ich bleibe in dir. Ich bin der, mein Vater ist der Weingärtner, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleib doch in mir, bleib doch in mir. Haltet durch. Denn ihr werdet es schaffen, weil ich werde es machen, dass ihr schafft. Es ist nicht hoffnungslos, es ist voller Hoffnung. Es ist nicht eine Jagd nach dem Wind, es ist eine von Herrlichkeit zur Herrlichkeit. Halleluja. Ihr werdet in eurer Generation genau das bewirken, wozu ich euch berufen habe. Ihr werdet, seid ihr willig und gehorsam. Ihr werdet das Beste des Landes genießen. Ihr werdet in meinem Namen Werke tun, wo die Welt staunen wird. Ihr werdet in meinem Namen Werke tun, die größer sind als die Werke, die ich getan habe. Denn jetzt bin ich beim Vater. Jetzt bin ich nicht mehr in einen Körper gebunden. Jetzt bin ich überall, zu jeder Zeit, in all meiner Fülle, in all meiner Kraft. Was ich brauche, ist nur Diener, die willig sind und gehorsam sind. Und ihr werdet größere Werke tun, als ich getan habe. In Jesu Namen seid ihr jetzt die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. In Jesu Namen seid ihr jetzt die Gewinner. Ihr seid jetzt die Überwinder. Und das seid ihr in Zeiten der Bedrängnis, sowohl als in Zeiten der Fülle. Es ist nichts unmöglich mit Gott. Und er trägt seine Kinder durch alles. Er trägt uns durch, er gibt uns, was wir brauchen. Und wir haben diese ewige Hoffnung, der die Welt gar nicht haben kann. Stell dir das mal vor, die ganze Philosophie der Welt endet mit alles umsonst. Stell dir vor, die ganze Weisheit dieser Welt, wonach wir so oft jagen, endet damit. Alles nur eine Jagd nach dem Winde. Alles umsonst. Also lasst uns eher auf Jesus schauen. Lasst uns ihm erkennen, lasst uns unser Vater erkennen. Mein Gebet ist, Jesus, ich will dich wirklich erkennen. Ich habe das so gesagt, als der Herr mir diese Offenbarung geschenkt hat, in Bezug auf das Resonieren. Wir sind geschaffen dazu, dass wenn Gott ein Wort spricht, dass unser ganzes Sein damit resoniert. So wie ein Klangkörper, so wie die Gitarre resoniert mit den Zupfen der Saite. Wir resonieren. Wenn Gottes Wort uns trifft, dann ist eine Resonanz da, was Gott gefällig ist. Ein Herz, der getunt ist, nicht getunt wie ein Auto, sondern gestimmt ist. Es ist gestimmt auf Gottes Stimme. Es ist gestimmt auf sein Wesen. Und wir geben das wieder. Die Liebe, die er zu uns hat. Wenn er das uns schenkt, wenn er uns berührt, was passiert bei dir? Du schmilzt, oder? Du schmilzt und ich sage, oh Jesus, ich liebe dich so sehr. Das ist eine Resonanz. So sind wir geschaffen. So ist unsere Hoffnung. Dieses Erkennen unseres Vaters liegt auf dieser Ebene. Und wenn unser Gebet ist, Herr, ich will dich kennen, ich will dich erkennen, ich will dich lieben, so wie du geliebt werden möchtest. Ich will dich lieben, wie du geliebt werden möchtest. Gott hat ein Verlangen nach dir. Er hat ein Verlangen nach dir. Deswegen hat er dich auserwählt. Der hat es nicht gemacht, weil, naja, den nehme ich, okay, den nebenan, den nehme ich auch halt. Nein, jeden bei Namen hat er genannt, jeden bei Namen hat er ausgesucht, jeder hat er erwählt, jeder hat er berufen, jeder hat er lieb, jeder ist eine Antwort auf ein Verlangen in seinem Herzen, auf das, was du bist. Er hat ein Verlangen nach dir. Und wenn unser Gebet ist, Herr, lehre uns, dich zu lieben, wie du geliebt werden möchtest. Lehre uns, Herr, dich zu erkennen, dass du uns nicht fragen musst, wie lange bin ich mit dir und du kennst mich immer noch nicht. Ich möchte nicht, dass er mir das fragen muss. Lieber würde ich sagen, Herr, bitte vergib meine Unwissenheit, vergib meine Dummheit, vergib meine Hartherzigkeit, Vater, aber helf mir, dich zu erkennen, weil ich will. Ich nehme dich an als mein Herr, als mein Heiland. Ich nehme dich an als mein himmlischer Vater. Ich nehme dich an, so wie du bist, so wie du mich annimmst, nehme ich dich an. Was ich nicht verstehe, das wird schon mal. Auch wenn es erst dann sein wird, wenn wir zusammen sind im Himmel. Aber ich kümmere mich nicht um das, was ich noch nicht verstehe. Ich kümmere mich um das, was ich schon verstehe, was ich schon begreifen kann. Und ich kann begreifen, dass wenn ich dich gesehen habe, Jesus, dann habe ich den Vater gesehen. Wenn ich deine Liebe empfange, Jesus, dann empfange ich die Liebe des Vaters. Ich kann verstehen, dass du mich liebst und du mich angenommen hast, dass du mich auserwählt hast. Das kann ich verstehen. Das kann ich begreifen. Ich kann deine Gründe nicht verstehen, warum du mich haben wolltest. Aber ich kann verstehen, dass du mich erwählt hast. Und das reicht mir zunächst einmal. Das ist keine blinde Augen zu vorwärts, sondern das ist ein Annehmen dessen, was ich ergreifen kann, und eine vorsichtige Hinterfragung. Das ist keine kritische Geist, die wir haben sollen gegenüber Gott, sondern wir sollen glauben. Sagen, Herr, ich verstehe das nicht, aber dein Wort sagt es, ich wage jetzt den Glaubensschritt. Ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Ich tue, was dein Wort sagt, auch wenn ich das nicht verstehe. Das ist keine blinde Folgen wir den Führer, sondern das ist eine ganz bewusste Entscheidung zu glauben, den, der mich liebt. Und den ich erkenne, soweit, wie ich ihn erkenne. Amen. Es ist basiert auf unsere Annahme und seine Annahme. Es ist basiert darauf, dass wir wissen, dass er uns liebt. Wer wiedergeboren ist, kennt ihn. Wir kennen ihn. Und wenn du ihn noch nicht kennst, dann lade ihn doch in deinem Herzen hinein. Dann werde wiedergeboren, dann werdest du ihn kennen. Denn er offenbart sich, seine Kinder. Und auf der Basis, egal ob es hier ist oder hier ist, auf der Basis, wo du bist, kannst du glauben. Und das sucht Gott von uns. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Wahrheiten, die wir da finden. Ich danke dir für die Hoffnung, die wir in dir haben, Jesus. Ich danke dir für die Überwindung, die wir in dir haben. Ich danke dir, dass wir nicht aufhören müssen, wo Salomo aufgehört hat, sondern dass wir mit Jesus anfangen, in eine ganz, ganz neue Beziehung zu dir zu wandeln. Danke, Jesus, für all das, was du getan hast. Danke für diesen enormen Vorrecht, die wir haben, dich zu kennen und zu wissen, dass unser Leben voller Inhalt, voller Bedeutung ist, dass jeden Tag für dich wichtig ist, Herr, und dass deine Pläne durch uns erfüllt werden in unsere Generation. Vater, segne uns und gebrauche uns und öffne unsere Augen, Vater, unser Herzen, dass wir dich besser erkennen. Hilf uns, dass wir erkennen, wie du geliebt werden möchtest, Vater. Hilf uns, dass wir uns sehen, so wie du uns siehst, dass wir einander sehen, wie du uns siehst. Vater, wir sind deine Kinder und dein Volk und wir sind für dich da. In Jesu Namen. Amen.
Ich hab eine Zukunft, ich hab Jesus in meinem Herz und ich bin sein. Ich hab eine Hoffnung,
ich hab eine Hoffnung,
ich hab eine Zukunft,
ich hab eine Zukunft,
ich hab Jesus in meinem Herz und ich bin sein. Ewiges Leben, ewige Freude, überfließende Gnade. Time.
got Jesus in my life, and I am saved. You know that I've got a hope.
I've got a hope.
And I've got a future.
I've got a future.
I've got Jesus in my life, and I am saved. Eternal life, eternal joy, abundant grace.
Ich hab Jesus in mein Herz und ich bin sein.
Ich hab eine Hoffnung,
ich hab eine Hoffnung,
ich hab eine Zukunft,
ich hab eine Zukunft.
Ich hab Jesus in mein Herz und ich bin sein. Ewiges Leben, ewige Freude, überfließende Gnade. Für jeden Tag, das Herz meines Vaters ist voller Liebe. Er setzt mich mit ihm auf seinen Thron. Ich habe eine Hoffnung, ich habe eine Zukunft.
Ich habe Jesus in meinem Herz und ich bin sein.
Ich hab eine Hoffnung,
ich hab eine Hoffnung,
ja, ich hab eine Zukunft,
ich hab eine Zukunft.
Ich hab Jesus in meinem Herz und ich bin sein.